Herzlich willkommen. Heute unser Thema ist UI Software Tools. Das ist die erste Vorlesung zu dieser oder zu diesem Thema. Da wird es noch mehr zu geben, aber wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie wir Software Tools im Verlauf der Entwicklung einsetzen können und welche. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich Sie nochmal ausdrücklich, vielleicht haben Sie das schon gehört, aber zu der Veranstaltung am 12. Dezember einladen, 14.15 Uhr. Ich hatte einigen gesagt im Magnus-Hörsaal, aber es findet im Hörsaal 4 statt. Und das ist wichtig für alle Bachelorstudierenden. Und zwar nur für Bachelorstudierenden, die jetzt nicht im ersten Semester sind, also sollten sie alle sein. Und zwar wollen wir Ihnen da Informationen darüber geben, über den neuen Bachelorstudiengang. Der ist ja jetzt akkreditiert und es ist alles fix. Und für Sie besteht das Angebot, in den neuen Bachelorstudiengang zu wechseln. Und das hat für Sie relativ große Vorteile, nämlich in Form von Credit Points. Sie können damit mit dem Wechsel, je nachdem, was Sie schon geleistet haben, also quasi durch den Antrag können Sie bis zu 8 Credit Points direkt verdienen, ohne dass Sie dafür eine Prüfung machen. Also es ist für Sie sehr, sehr relevant, das gesamte Verfahren, die Vorgehensweise und so weiter mitzubekommen. Darum würde ich wirklich ganz dringend empfehlen, da auch hinzubekommen, denn da können Sie auch Fragen dann direkt stellen. Natürlich wird das auch aufgezeichnet, diese Veranstaltung, also Sie können sich das auch nachher noch anschauen. Aber es ist eigentlich ein sehr lukrativer Deal. Ich sage mal kurz, wo die Credit Points hierher kommen. Dann diskrete Modellierung wird von 7 auf 8 Credit Points erhöht und die Leute, die die Prüfung schon geschafft haben, kriegen einen geschenkt. So. Die Leute, die mehr als 20 Credit Points überhaupt schon in ihrem Studium haben, kriegen die Veranstaltung Einführung in das Studium geschenkt. Weil die haben das ja irgendwie nebenbei schon gemacht, 2 weitere Credit Points. In Theorie kommt es dann ein bisschen darauf an, also wenn Sie alle Prüfungen schon bestanden haben in Theorie und PRG, bekommen Sie jeweils nochmal 2 Credit Points geschenkt. So. Und ein Seminar, die Seminare wurden alle aufgewertet von 4 Credit Points auf 5 Credit Points, da kriegen Sie nochmal einen geschenkt. Also eigentlich, wenn Sie in Ihrem Studium gut dastehen, können Sie da 8 Credit Points geschenkt kriegen und das ist eigentlich eine ganze Menge. Das ist eine ganze volle Veranstaltung mit Prüfung und niemand zwingt Sie zu wechseln, aber Sie können wechseln und für den Abschluss ist das gänzlich ohne Nachteil. Und wenn Sie schon genug Credit Points haben, denken Sie auch daran, dass Sie das gegebenenfalls in den Master mitnehmen können. Die einzelnen Veranstaltungen, die Sie schon im Bachelor gemacht haben, dann für den Master anrechnen lassen. Das heißt, es hat sogar noch Fernwirkung auf den Master. Diejenigen, die aber einen Bachelor abgeschlossen haben, die können natürlich nicht sagen, ich würde jetzt noch nachträglich gerne in den Bachelor wechseln. Und so. Das geht dann leider nicht. Ja? Okay. Also merken Sie sich das, informieren Sie sich darüber, es ist wirklich nur zu Ihrem Vorteil. Gut. Jetzt zu unserem Inhalt. Ja, ich meine, das ist so diese akademische Pyramide, die wir so durchwandern wollen. Das Bild habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt. Und nachdem wir uns mit diesen etwas langweiligen, aber doch auch wichtigen Bereichen beschäftigt haben, gehen wir jetzt auf die User Interface Tools und wir wollen uns mit dieser Säule beschäftigen. Das ist nicht das einzige Mal, dass wir das jetzt hier jetzt machen, sondern das kommt noch wieder. Natürlich ist es gang und gäbe, dass wir Software und auch User Interfaces mit dem Rechner selbst entwickeln und darüber sollten Sie dann auch Bescheid wissen. Wir haben 3 große Themen für Tools. Und ich denke mal, wir werden nur 2 schaffen heute. Das dritte Thema bewahre ich mir dann auf für die nächste Woche. Das wäre dann Test-Tools. Ja. Aber bezüglich Spezifikationsmethoden und User-Interface-Bilder, das sind die Themen, die wir heute mal behandeln wollen. Klar, wir brauchen, wenn wir spezifizieren wollen, Notationsformen. Wir wollen das ja auch austauschen. Und natürlich helfen diese auch, um unsere Gedanken ein wenig zu strukturieren und zu kanalisieren. Und die Ansätze für diese Notationsformen sind erstens natürliche Sprache. Sie können also zu jedem User-Interface, das Sie entwickeln wollen, können Sie natürlich eine kleine Spezifikation schreiben, überhaupt keine Frage. Ein klein bisschen formaler dann schon das Storybook. Werden wir uns anschauen, was da gerade im HCI-Bereich sinnvoll ist. Dann formale Sprachen oder formalere Notationen. Da beginnen wir wieder mit den Grammatiken. Leider haben Sie das schon oft gehört und kommt auch hier wieder vor. Wir werden über Menüauswahlbäume sprechen und Transitionsdiagramme. Und last but not least, Interface-Bilder und auch Case-Tools oder Application-Frameworks, mit denen Sie so etwas entwickeln können. Gerade die natürlichsprachliche, das heißt die Beschreibung, die sprachliche Beschreibung ist natürlich der Standardansatz, den wir gehen, den wir auch heute immer noch gehen. Und den kann man auch schön ergänzen mit grafischen Abbildungen, also damit der Leser dann eine entsprechende Orientierung auf ihrem zukünftigen Schirm hat. Leider gibt es gerade bei diesen sprachlichen Geschichten erhebliche Nachteile. Solche Beschreibungen sind oft länglich. Überlegen Sie sich, Sie müssen jeden Mausklick, jede Bedienmöglichkeit ja beschreiben. Das wird schon ein langer Text, dauert länger als das Programmieren. Das kann ich Ihnen schon fast garantieren. Ist dazu oft noch vage. Das heißt, es ist nicht eindeutig, insbesondere. Und mehrdeutig, also vage und mehrdeutig, eigentlich ein großes Problem. Und ist auch problematisch zur Überprüfung auf Korrektheit, auf Vollständigkeit, auf Konsistenz. Das heißt, wer macht Ihnen das? Das könnte höchstens eine Kollegin, ein Kollege leisten, der das kritisch anschaut. Der Rechner kann es in jedem Fall nicht. Und wie problematisch so etwas sein kann, trotz ganz, ganz viel Sorgfalt, möchte ich Ihnen aus einer persönlichen Erfahrung kurz darstellen. Natürlich alles das, was ich Ihnen jetzt darstellen kann, ist aus einem größeren Zusammenhang und da geht es eigentlich um die Entwicklung der Lernbar und über die Entwicklung von speziellen Tools dafür Self-Assessments, also für kleine Prüfungen, die Studierenden selber ausführen können, nur für sich. Und da ging es um das Thema Multiple-Choice-Fragen. Und über Anweisungen für den Benutzer. Die Anweisung für den Benutzer dann später lautete, Sie haben pro Frage maximal 2 Beantwortungsversuche. Sollte die Antwort nach dem 2. Versuch noch nicht richtig sein, können Sie sich die richtige Lösung anzeigen lassen. Also das war das, was geplant war, was dem User gesagt wurde. Ist eigentlich eindeutig bis zu dieser Stelle. Und dann gab es sogenannte Regieanmerkungen, also Freitext. Wie sollte das genau passieren? Und da sehen Sie schon, wie so eine einfache Sache, also der Benutzer erfährt nur das und eigentlich ist es klar, aber wenn man sich jetzt genau aufschreibt, wie soll das abfolgen, dann wird es schon länglich. Ja? Dann heißt es nämlich, Aufruf erster Fragenblock, erste Frage, Klick des Lerners auf die Antwortoption, Klick auf Antwort prüfen Button, Feedback richtig oder falsch wird angezeigt, der Text korrekt oder falsch und zusätzliche Markierungen bei Antwortoptionen. Das ist soweit klar. Wenn richtig, dann kommt die nächste Frage auf Anforderungen mit Weiter-Button und dann weiter mit 1 für die nächste Frage. Okay? Wenn falsch, weiter mit 7. Also das habe ich übrigens genauso aus dem Entwurfsdokument kopiert. Auch das klingt, glaube ich, ganz gut. Und dann der 2. Versuch, also wenn ich das erste Mal falsch angeklickt habe, also wenn falsch, dann Klick auf Antwort prüfen, also hier sehen Sie auch die Inkonsistenz. Hier steht, wenn richtig und hier steht, wenn falsch. Und also da kommt man sofort irgendwie, das steht eben hier nicht, wenn falsch, ja, sondern da steht dann 2. Versuch. Und der Unterschied ist dann der, dass Wenn Falsch-Button Lösung zeigen, dann wird der Button Lösung zeigen aktiv. Der ist vorher inaktiv. Den kann man dann anklicken und bei Klick auf Lösung zeigen wird die richtige Lösung angezeigt und nächste Frage. Und die Entwickler dachten, okay, das ist alles in Ordnung. Nun leider begab es sich so, dass an anderer Stelle, also nicht an dieser Stelle im Spezifikationsdokument, sondern da, wo beschrieben wurde, wie die Ergebnisse zusammengefasst wurden. Ja, also Frage 1, Frage 2 und so weiter. Im ersten Versuch geklärt, im zweiten Versuch geklärt und so. Ja. Dass da dann Folgendes stand. Bei Klick auf Zurück zu Frage, da kann man dann, also wenn man falsch beantwortet hat, kann man draufklicken, zurück zur Frage, um die gegebenenfalls nochmal anzukreuzen. Da dann springt man zur Frage, die dann nochmal bearbeitet werden kann. Stand da. Aber was heißt jetzt nochmal bearbeitet werden kann? Heißt das, dass ich nochmal Antworten geben kann? Heißt das, dass ich Lösung prüfen Button drücken kann, auch wenn ich nur den ersten, das erste Mal das beantwortet habe? Heißt das, dass die Lösung automatisch angezeigt wird? So, und diese blöden User jetzt, oder diese blöden Entwickler, die hatten genau das übersehen. Sie hatten es eigentlich schon recht ordentlich versucht aufzuschreiben. Es waren ja auch Informatiker dabei, aber nicht nur Informatiker. Und es erschien ihnen vollständig. Aber diesen anderen Einstieg in genau diese Situation hatten sie an der Stelle einfach nicht bedacht. Und es war überhaupt nicht klar, was hier jetzt implementiert werden sollte. Es war weder überlegt, noch war es für die Entwickler dann eindeutig, was soll da passieren. So. Und was kann man daraus lernen? Natürlich, sprachlich ist zwar einfach, auch in der Kommunikation, partizipatives Design mit Usern, wunderbar und auch nötig, aber kaum vollständig. Und Sie sehen auch die Unvollständigkeit nicht. Wenn Sie ein bisschen größeres Interface haben, haben Sie schnell 100 Seiten und da sehen Sie die Inkonsistenzen an verschiedenen Punkten einfach nicht mehr. Wie sollen Sie die übersehen? Ja. Und das ist das Problem mit den natürlich-sprachlichen Ansätzen, die sonst auf jeden Fall nötig sind, gut sind, wichtig sind, aber eben leider nicht immer handhabbar. So, und dann schauen wir uns eben ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja woanders in anderen Bereichen schon relativ strukturierte Prozesse, die man abkupfern kann oder wo man Teile von übernehmen kann. Und tatsächlich finden wir das im Bereich der Animation oder auch des Film- und Videobereiches, denn da gibt es relativ genau strukturierte Produktionspläne und die erzeugen ja auch ein visuelles Stück, ja. Vielleicht können wir ja davon etwas lernen. Und dieser ganze Planungsbereich findet hier im Bereich des Pre-Production statt. Das müssen wir jetzt gar nicht so genau verstehen, was da unten noch stattfindet. Entscheidend für uns ist der Bereich der Pre-Production und der gliedert sich im kommerziellen Video- und Animationsbereich nochmal weiter auf. Da gibt es immer eine Idee, ein Konzept, oder eine Story, die beschrieben werden soll. Da gibt es dann das sogenannte Screenplay, ein weiteres Dokument, also natürlich sprachliche Dokumente. Das sind Dokumente, dann kommt das Storyboard in den verschiedenen Ausprägungen, das Conceptual Storyboard, das Presentation Storyboard, also das wäre für den Auftraggeber dann, das Production Storyboard, das sind dann die Anweisungen für das Entwicklerteam gewissermaßen. Und gegebenenfalls noch Character Sheets, also falls irgendwelche Character, ob das jetzt Personen sind oder ob das Animationsfiguren sind, ist egal. Wir schauen gleich rein, was das ist. Und dann läuft das eigentliche Production Planning, wenn das alles fertig ist, die Produktionsplanung. Und gerade in dem Bereich da weiß man es, dass jeder Tag Verzögerung kostet ganz, ganz, ganz viel Geld, weil nehmen Sie an, Sie arbeiten mit Schauspielern, die Schauspieler sind verbucht, man findet quasi keinen nächsten Tag. Man muss auskommen mit der geplanten Zeit. Nicht so wie bei der Softwareentwicklung, bin halt nicht fertig geworden, sondern man muss auskommen. Und man kommt auch aus. Aber das bedeutet natürlich, dass man es genau plant und genau darum geht es, auch die Softwareentwicklung und auch die User-Interface-Entwicklung genau zu planen. Und dann sollte es eben auch klappen. Und die Produktionsplanung umfasst natürlich die Teams. Bei großen Firmen können das leicht mehr als 100 Leute sein. Umfasst das Budget. Das würden wir uns auch wünschen, dass das, was wir kalkuliert haben, dann auch immer eingehalten wird. Umfasst die Ressourcen, die ich brauche, und Time Schedule. Okay. Und tatsächlich ist es so, wir können einzelne Techniken sehr, sehr gut entleihen aus diesem hochstrukturierten Prozess. Ja? Und die sollten wir uns anschauen. Das ist der ganze Bereich der Pre-Production und erklärt, wer was, wann und wie macht. Und tatsächlich ist es dann in diesem Bereich noch, alle diese Filme oder Animationen können ja sehr unterschiedliche Ziele haben. Und was wir feststellen können, ist, dass sie unterschiedlich stark formalisiert sind. Also die Werbung ist sehr, sehr formal. Die Agentur, die die Werbung betreut, die formalisiert das ganz strikt schon durch und übergibt es dann für die Produktion. Der Industriefilm ist weniger formalisiert. Es ist auch meistens ein Ultra-Low-Budget, also vergleichsweise wenig Geld vorhanden, um so etwas zu drehen, zumindest verglichen mit einem Werbefilm. Also wenn ein Werbefilm für Zigaretten oder für Autos gemacht wird, dann steckt da ganz, ganz oft richtig viel Geld drin. Ne? Das steht natürlich für irgendeine Dokumentation im Industriebereich überhaupt nicht zur Verfügung, egal wie wichtig das ist. Kurzfilm. Ja gut, das sind natürlich auch oft freie Sachen oder die gerade von Filmstudenten gemacht werden. Da ist es dann nicht sehr, sehr stark. Der Featurefilm, also der große Kinofilm, ja, der ist wieder sehr, sehr formalisiert. Ja, also da gibt es keine Freiheiten. Aber wenn ich 100 Leute dirigieren will als Regisseur, dann kann ich da auch nicht jedem seine kreative Freiheit geben. Das reicht schon aus, dass ich die Schauspieler gerade noch zur Kreativität, zu ihren Beiträgen anrege. Die anderen müssen im Team funktionieren. Vielleicht der Kameramann noch. Der Lehrfilm, das, was wir als E-Learning dann einstufen würden, ja, der ist dann meistens noch schlechter dran als der Industriefilm. Also steht noch weniger Geld zur Verfügung und ist natürlich auch weniger formalisiert. Hängt natürlich auch oft davon ab, dass die Beteiligten einfach nicht professionell sind, das nicht ständig machen, sondern da mal eine Idee haben, die möchten sie umsetzen. Und bevor die ganzen Formalien drauf haben, die Rollen, die Aufgaben, woran muss man denken und so weiter, das ist eigentlich gar nicht durchführbar. Multimedia-Präsentationen, egal ob auf CD, Kiosk oder auch im E-Learning, sind weniger formalisiert. Allerdings auch unsere Erfahrung ist jetzt gerade im E-Learning, es lohnt sich, das ein bisschen zu formalisieren, weil dann denken die Autoren auch an das, woran sie denken sollten. Ja? Beginnt mit so einfachen Sachen, wie viel Text und wie viele Bilder kann ich auf eine Seite machen und dergleichen mehr. Das ist schon relevant, aber wollen wir jetzt nicht machen. Die Spiele, je teurer sie werden, am Anfang waren das fast freie Kunstobjekte, ja? Aber je teurer die werden, und sie sind teilweise teurer inzwischen als große Kinofilme, umso stärker werden sie formalisiert. Weil je mehr Leute man dabei hat, umso genauer muss man aufs Geld, auf das Schedule anfassen. Gut, und Installationen im Museum oder Ausstellungen und so weiter, die sind wieder relativ frei. Da können sich die Künstler entfalten. Das heißt, im Prinzip kann man es genauso sehen und genau das können Sie auch übertragen auf den Bereich der Benutzungsschnittstellen. Der Grad der Arbeitsteilung, also je mehr Personen Sie beteiligen müssen am Entwurf, zum Beispiel aufgrund der Größe, und je größer das Risiko ist, es kann ja sein, dass Sie eine Präsentation, was weiß ich, für eine Messe machen. Und dann ist die Einhaltung des Schedules halt wichtig, ja. Also you meet the line or you are dead. Das ist die Bedeutung von Deadline, ja. So ist das nun mal. Wenn das Risiko hoch ist, Problem schwierig, kann auch ein hohes Risiko bedeuten, dann sollte der Grad der Formalisierung steigen. Dann geht es wirklich um die Rollen, um die Arbeitsschritte und über Abnahmen zwischendurch, dass das durchgeführt wird. Schreiben Sie eine kleine App für Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen, ist das vielleicht nicht so wichtig, aber schreiben Sie ein neues System zum Mäusemelken, was weiß ich, in der Industrie, dann ist es schon von Bedeutung, dass Sie genau diese formalen Schritte auch einhalten. Und dann, das ist nur ein Zwischenwurf, weil es so schön auch im HCI gilt. In etwa, das ist nicht bei jedem Projekt so, das kann man auch vorher nicht sagen, aber wenn Sie mal eine Kalkulation machen, liegt oft der Aufwand für Projektmanagement und Konzeption, allein für diese Planung und um das Projekt zu managen, bei rund 30%. Ja. Das ist eine ganze Menge, aber es ist nun mal so, dass es da ist. Okay? Und Produktion und Test, da will ich jetzt gar nicht sagen, wo, das wäre jetzt Softwareentwicklung und Test, sind in etwa 70%. Okay. Aber wenn Sie selber mal was machen, dann will ich Ihnen noch etwas zu den geheimen Zusatzkosten sagen, die in jedem Projekt auftreten. Und das Entscheidende ist meistens der Faktor Kunde. Das heißt, der Kunde, der bürdet Ihnen zusätzlichen Aufwand auf, ob Sie wollen oder nicht. Sie können nicht einfach ein Meeting absagen. Sie können aber vorsichtig sein und zum Beispiel in Ihrem Vertrag angemerkt haben, enthalten sind 5 Meetings oder so etwas, ja. Und eben nicht mehr, dann können Sie zusätzliches Geld verlangen. Haben Sie es nicht drin stehen, die Anzahl der Meetings, die Sie machen wollen, haben Sie ein Problem. Dazu müssen Sie hin. Zusätzliche Präsentationen. Der Kunde will immer zusätzliche Präsentationen. Glauben Sie es mir. Er möchte Vorabversionen haben. Aber machen Sie das doch mal gerade fertig, das läuft doch alles so gut. Ja, das heißt für Sie, irgendetwas mal gerade fertig machen. So halbfertig. Zusätzliche Kosten. Er will Korrekturen haben noch, mit einmal. Ja. Auch das ist wichtig, die Korrekturzyklen im Vertrag geregelt zu haben. Wie viele Korrekturzyklen gibt es? Ja. Vielleicht 2, sowas wäre typisch. 2-mal wird es dem Kunden vorgestellt, er kann 2-mal sein Maul aufmachen und danach hat er es zu halten, weil wenn Ihnen ständig die Spezifikationen verändert werden, wann sollen Sie mal fertig werden mit dem Programmieren? Änderungen im Pflichtenheft ist genau dasselbe. Der Kunde weiß nie, was er will. Nie, nie, das gibt es nicht. Ja? Und Sie springen da hinterher und ändern Ihre Spezifikation und so weiter. Der Kunde möchte eigentlich nie etwas freigeben. Ja, das verzögert er dann. Das heißt, Sie haben ihm was präsentiert, Sie haben und so weiter, immer darauf drängen, dass er sagt und unterschreibt, ja, die Freigabe ist erteilt. Und all diese Kram, habe ich Ihnen jetzt einmal gesagt, seien Sie lieb zu sich selbst. Schlagen Sie auf Ihr Angebot vorher schon mal 30% auf. Weil es kommt so oder so. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ganz, ist ganz klar. Ja? Weil das ist ein ganz normales Verhalten. Er bezahlt Sie schließlich für Ihre Arbeit. Und es ist egal, ob der Kunde Ihr Chef ist oder ob der Kunde oder eine Nachbarabteilung ist oder ob der Kunde extern ist, das ist vollkommen egal. Okay. Das sind diese geheimen Zusatzkosten, die man nicht reinschreiben kann, nirgendwo hinschreiben können. Sie können nicht unten einen Zettel in Ihrem Angebot machen, geheime Zusatzkosten, Faktor Kunde. 30%, dann sagt jeder, ja, das streichen wir mal raus. Ja. Aber Sie können natürlich geschickt sein und das im Hinterkopf haben und andere Positionen mal so ein bisschen erhöht haben, wo er keinen Einblick hat. So macht man das dann halt. Ja. Also erst mal selber denken, wie groß ist der Aufwand und dann 30% mindestens aufschreiben. So, und dann habe ich gesagt, gerade die Werbung ist ein hochstrukturierter Prozess. Da weiß auch jeder Teilnehmer, was er da zu machen hat. Das ist eben auch wichtig. Jeder kann unterschiedliche Rollen einnehmen und die Rollen sind klar auch beschrieben. Ja? Man weiß genau, wie ein Fernsehteam aussieht. Man weiß genau, welche Rollen man unter Umständen von einer Person besetzen lassen kann und so weiter und so weiter. Das ist einfach klar und das ist eingeübt und die Leute sind dafür ausgebildet und können entsprechend die Aufgaben auch aufnehmen. Aber nicht nur in der Produktion, sondern auch vorab schon. So, und da gibt es zunächst erstmal immer, eine Agentur würde Sie immer einladen zu einem Briefing. Das kann jetzt im HCI-Bereich kann das sein, dass man eine Projektbesprechung macht und sagt, okay, das ist das Projekt, wir beginnen jetzt neu und die bisher Beteiligten, egal ob das der Vertrieb war oder sonst was, die erzählen Ihnen mal, was so los ist. Ja? Und da geht es darum, den Auftrag genauer zu bestimmen und das Umfeld des Auftrages auch zu klären. Das heißt, die Quellen, die Daten, das Budget, oft ist das festgelegt, ohne dass Sie als Softwareentwickler da direkt Einfluss drauf hatten. Sie haben Glück, wenn Sie einen Chef hatten, der Einfluss darauf hatte und der auch ein bisschen Rücksicht auf seine Mitarbeiter nimmt. Und da gibt es dann wichtige Dokumente, also Exposé gibt es im Softwarebereich eigentlich selten, aber in dem Multimedia-Bereich ganz oft. Das ist eine grobe Beschreibung, 2 Seiten, 3 Seiten, 1 bis 3 Seiten, in denen drin steht, was soll gemacht werden. Ist auch für Software aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Denn ich will nicht 100 Seiten Spezifikationen lesen oder wenn ich mir überlege, wie man da überhaupt noch durchkommen will, die Spezifikationen meinetwegen für den neuen Güterbahnhof in München, das waren 18.000 Seiten. Ja, ich meine, wenn Sie da nicht vernünftige Zusammenfassungen haben, wie sollen Sie sich denn da einarbeiten? Also ganz, ganz wichtig. Nicht für die, die nachher tief drin sind, aber für Leute, die von außen reinkommen. Dann ist so, entsteht danach immer ein Screenplay mit Treatment. Das ist dann die erste Präsentation. Das heißt, wenn der Kunde Ihnen gewissermaßen gesagt hat in einem Briefing, was los ist, dann fassen Sie das mal zusammen, machen sich Gedanken und präsentieren das. Ja? Okay, und das nennt man im Multimedia-Bereich dann Screenplay. Darin wird dann geklärt, wie soll das Produkt aussehen, wenn es interaktiv ist, welche Funktionalität ist, welche Ablaufsteuerung, da kommen wir gleich darauf, welche Prinzipien wollen Sie da wählen. Und Sie haben eine Grobplanung da drin. Ja? Also nur die Ablaufstruktur und den Anforderungskatalog. Also wenn Sie so wollen, das Pflichtenheft an dieser Stelle, jetzt im Softwarebereich. Da würden Sie wirklich das Pflichtenheft aufschreiben. Das kann natürlich auch schon zyklisch sein, dass man das dann abnimmt und so weiter. Pflichtenheft muss abgenommen werden vom Kunden. Sonst haben Sie keine Basis. Ja? Oder Sie programmieren ein bisschen an Ihr Lebensende, weil der ständig die Anforderungen verändert. So. Und in diesem Bereich oder dazu gehören dann auch Stories. Und Stories kann sich eben auch beziehen aufs User Interface. Es ist immer gut, wenn hinter dem User Interface auch eine Story steht, denn die Story kann man kurz erzählen und aus dem Analogieschluss weiß der zukünftige Benutzer dann einfach, wie er das Ding zu benutzen hat. Und Stories kommunizieren dabei Fakten, sie beantworten Fragen. Stories erzeugen aber auch Emotionen, das ist auch wichtig. Sie wollen ja, dass Ihre User das lieben nachher, Ihr Interface. Und Stories provozieren Aktionen und erzeugen eben Emotionen. Stories sind linear oder nicht linear, das werden Sie jetzt im User Interface auch feststellen. Also die unterschiedlichen Screens, da schauen wir gleich drauf. Und die Stories sind eigentlich die Grundlage einer jeden Animation. Sie sind nicht unbedingt Grundlage eines jeden HCIs. Ja. Okay. Und das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Screenplay hatte ich schon erklärt, ist ein Schriftstück, das erzählt. Also diese Folien stammen original aus dem Animationsbereich, aber lassen sich sehr, sehr gut übertragen. Ich habe es immer wieder danach quasi gemacht und es funktioniert. Das hilft Ihnen jetzt nicht weiter, die Daumenregel, eine Seite Screenplay pro Minute Animation, weil was ist schon eine Minute jetzt am Benutzungsinterface. Ja? aber nicht zu kurz, also möglichst genau beschreiben. Und auch die Character. Die Character sind hier zum Beispiel die Aktionen. Das heißt, zum Beispiel die Buttons, für die Sie dann Grafiken haben wollen. Ja, da sollten Sie eben möglichst genau beschreiben, was die machen, weil in der Regel sind nicht Sie diejenigen, die dann die Icons entwickeln, sondern irgendein Designer. Ja. Und das ist schon wichtig, dass man auch ihre Gefühle, ihre Bindung dazu da mit reinbringt. Also es ist nötig. Gut, und ein Treatment ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, auch für uns. Zielgruppe beschreiben. Know your user, sagt Nielsen und sagt auch Schneiderman. Das ist ganz wichtig, dass wir das beschrieben haben. Und auch die visuelle Ausprägung. Da kann es durchaus sein, okay, ich möchte eine technische Ausprägung haben. Vielleicht so etwas wie ein Blockdiagramm. Weil das sind nun mal Ingenieure, die das bedienen sollen, ja, und die fühlen sich in dieser Welt wohl. Und wenn die ein Blockdiagramm sehen von irgendeiner Anlage, ja, dann entsteht bei denen im Bild schon im Kopf schon ein konkretes Bild. Da müssen sie gar nicht mehr für sorgen. Ja. Dagegen aber, wenn sie normalen Menschen das zeigen, nehmen wir an, sie würden Küchenrezepte nur noch als Blockdiagramm darstellen, dann wäre das auch ein bisschen arm, ja. Da zeigen Sie dann vielleicht schon den dekorierten Teller, auf dem man sieht, was da gekocht wird. Ist ja auch nun reizvoll. Okay. Also die visuelle Ausprägung. Wie sollte es aussehen? Von elegant, auch so etwas gehört dazu, bis vielleicht ruhig ein bisschen schlodderig, so, weil Sie es für Jugendliche machen und wenn Sie das zu sehr auf Hochglanz polieren, dann mögen die das nicht. Ist auch ihr gutes Recht. Ja? Also, know your user und beschreiben Sie die Ausprägung, die Sie haben wollen. Auch welche farbliche Gestaltung. Da darf alles drin stehen. Ja? Das, was Ihnen dazu einfällt oder wo Sie konkrete Vorstellungen zu haben. Und jetzt nochmal etwas zum eigentlichen Storytelling. Und das können Sie sich eigentlich für Ihr Leben merken, weil es funktioniert immer. Wenn Sie eine Geschichte erzählen wollen, funktioniert diese einfache Gliederung immer. Und noch schlimmer, Sie haben genau diese Gliederung voll verinnerlicht und erwarten das auch. Dass irgendwas immer beginnt und dass Sie mal die Hauptdarsteller vorstellen. Dass Sie den Ort der Handlung bestimmen, das müssen Sie jetzt ein bisschen übertragen aufs User Interface. Aber setzt auch die Ereignisse, wo beginnen Sie, die Situationen, aus denen sich dann die Handlung, sprich in unserem Fall jetzt die Bedienung, entwickeln soll. Ja? Das müssen Sie erzählen. Und in einem vernünftigen Film, Werbefilm, wie auch immer, kommt es immer irgendwie zur Konfrontation. Hoffentlich auch in Ihrem Interface. Das heißt, der User, es macht ihm Spaß. Jetzt kann er was tun. Das nennt man halt Klimax. Und dann am Ende, hoffentlich hat er sein Ergebnis erreicht, das Gewünschte, sein Ziel erreicht, dann ist es folgend. Also das müssen Sie ein bisschen übertragen, aber dass das wichtig ist, will ich Ihnen und ganz traditionell ist, das ist nicht die einzige mögliche Form, um zu erzählen. Also jetzt denken Sie nicht an Ihren Deutschunterricht, wie Sie da bestimmte Aufsätze strukturieren sollten. Aber es ist eine Form, die immer funktioniert. So. Adam und Eva. Die Geschichte in der Bibel können Sie nachlesen. Und wie beginnt sie? Sie beginnt damit, dass die Figuren vorgestellt werden. Adam und Eva im Garten Eden. Der Handlungsraum wird gesetzt und der Apfel ist schon da. Dann kommt der Konflikt, das heißt die Schlange. Die überredet die Eva, die Eva überredet den Adam und das Ergebnis, sie wollten Klamotten haben und schließlich fliegen sie raus aus dem Paradies. Ganz einfach, das ist der Konflikt. Ist dann auch irgendwie interessant. Das war schon die Fortentwicklung des Konfliktes. Und dann Klimax, sie werden gefragt von Gott und das Ergebnis ist, sie fliegen komplett raus aus dem Himmel. So. Und das ist eine ganz einfache Struktur, die, das kann ich Ihnen nur wieder sagen, wollen Sie eine Story erzählen, erinnern Sie sich daran, erzählen Sie so, dann versteht der Benutzer Sie auch. Okay? Nun gibt es aber auch andere Formen und auch gerade im User Interface, es muss nicht immer linear sein. Diese Form war ja streng linear. Ja? Es kann jetzt ja auch interaktiv werden, das heißt, der Benutzer kann so reinkommen, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil Sie da keine einfachen Hinweis mehr geben können, wie sollen Sie jetzt Ihre Story erzählen. Aber dann hilft Ihnen etwas, was Sie kennen und was glücklicherweise auch die meisten User sofort verstehen. Nämlich die ganz wenigen Symbole aus der Welt der Flussdiagramme. Also Verzweigungen und Aktionen und so. Und so können Sie es wunderbar beschreiben. Und auch, das ist wichtig, für Ihr Interface, wenn es auf mehrere Seiten, Bildschirmseiten verteilt sein muss, in Einzelseiten zerlegen und die Navigationsstruktur darin beschreiben. Und auch das wollen wir uns anschauen. Die einfachste Form da ist die lineare Struktur. Da können Sie sich einfach vorstellen, dass Sie jetzt mehrere Seiten haben, eines großen, vielleicht sehr großen Formblatts, das Sie umsetzen sollen. Und Sie wissen, Sie können das nacheinander so beschreiben. Also Beispiel Steuererklärung. Ganz, ganz klar. Sie gehen von oben durch und gehen einmal runter, wenn alles gut geht. Und ansonsten müssen Sie sich nur noch überlegen, wie und an welchen Stellen können Sie vernünftigerweise zurückgehen. Okay, das ist einfach. Große Formulare kann man so aufgliedern und machen Sie das und programmieren Sie nicht erst. Gliedern Sie es vorher auf und überlegen Sie sich auch die Zwischeneinstiege. Das ist wichtig im HCI-Bereich. Wie kann ich wieder zurückkommen? Also wirklich, niemand mag es, hier unten angekommen zu sein und dann festzustellen, ach, da oben habe ich ja, glaube ich, was falsch gemacht. Und dass er dann nochmal alles normal machen muss. Passiert aber einigen Programmierern, dass sie es genau so programmiert haben. Entweder schickst du das jetzt so ab oder du fängst wieder von vorne an. Ist eine Dummheit, wissen Sie, aber passiert. Die Jump-Linear-Struktur, so wie hier, ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie irgendwie auf eine Seite kommen und dann können Sie auswählen. Hier ist die Variante 1 oder hier ist Aktion 1, Aktion 2, Aktion 3, aber die sind nicht gewichtet. Die können Sie in beliebiger Reihenfolge durchführen und Sie können auch zwischen denen navigieren und hier oben wieder zurück. Der normale Ausgang ist dann hier oben, ist aber hier in der Struktur eigentlich nicht besonders festgelegt. Die Frage ist, wo ist das Ende? Ja, normal ist das Ende hier raus wieder fertig. Ja, okay, steht jetzt da drin nicht drin, wir haben ja auch keinen Verweis. Aber es kann auch sein, dass Sie an allen Stellen aussteigen können aus dieser Struktur. Und wie gesagt, das sind jetzt Seitenstrukturen, das heißt für Aufgaben, die Sie nicht an einer Interface-Seite erledigen können. Ja. So, Sie können es auch so machen, auch Baumstrukturen sind durchaus noch geeignet und durchschauen die User sehr, sehr leicht. Das ist offensichtlich etwas sehr Natürliches, was die User machen können. Das funktioniert. Und das heißt, sie können sagen, du hast die Möglichkeit die oder die. Und wenn du die Möglichkeit wählst, dann musst du noch weitere Angaben machen. Das funktioniert. Ja? Das verstehen die User auch. Da ist eigentlich nichts zu passieren, nichts zu machen. Ganz, ganz Vorsicht. Netzstrukturen, also ganz, ganz typisch dieses Lost in Hyperspace, das kennen Sie alles auch aus dem Web, ein beliebiges Netz, was nicht durchschaubar ist, man weiß nicht, von wo kann ich nach wo wieder kommen. Und das ist wirklich wichtig, dass Sie das auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Ja, der Benutzer, dem sollte immer klar sein, was er machen kann. So eine komplizierte Struktur sieht das am Anfang auch noch so aus. Es entwickelt sich sehr, sehr leicht, gerade auch in Diskussionen. Dann haben Sie, sind Sie mit einer Baumstruktur angefangen und ruckzuck sagt der eine dann, ja, da könnte man aber noch von da nach da springen und noch von da nach da und so weiter. Und das ist alles nicht mehr für den User durchschaubar. Ja? Und aufpassen, so etwas ist sehr, sehr schwierig. Das tritt sehr, 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 also am Endeffekt wird Sie das K.O. machen, weil Sie werden immer noch da noch einen Sprungbutton einfügen, da noch einen Sprungbutton einfügen. Kommt von ganz allein. Das heißt, aus den sauberen Strukturen in eine schmutzige Struktur zu kommen, ist ganz schnell möglich. Umgekehrt ist es wirklich ganz, ganz schwierig. Also ist es schwierig manchmal. Auch das funktioniert noch. Auch das durchschauen die User. Sie sehen, diese fünf Kästchen sind eigentlich ganz gleichartig miteinander verschränkt, also ist es nicht eine Jump-Linear-Struktur, es ist nicht ein ausgezeichneter Kasten, zu dem man dann springen kann und aus dem man wieder rauskommt, sondern es sind fünf gleichgewichtige Sachen, nur dass man eben mit diesem ersten beginnt, also da, das ist die einzige Auszeichnung und dann kann man die anderen alternativ wählen. Auch das funktioniert. Darauf achten und wichtig sind eigentlich, dass die Verbindungen von jedem zu jedem gehen. Das können Sie dann gleich so einplanen. Auch wenn Sie im Moment nur eine oder zwei Verbindungen wirklich als dringend nötig sehen, planen Sie gleich ein, dass man da wirklich sauber verzweigen kann. Wichtig ist dabei noch, wenn Sie sowas machen, dass vielleicht die Seiten relativ ähnlich sind. Also das könnte zum Beispiel eine Lexikonstruktur sein oder so etwas. Aber auf jeden Fall, dass das nicht was vollkommen anderes ist. Dann passt das eigentlich hier nicht mehr so gut rein. Und das ist etwas, was man eben auch sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr häufig findet, diese C-Endpoint-Struktur. Das heißt, man geht im Grunde genommen immer wieder auf diesen Startpunkt zurück, ja? Verzweigt in eine Stelle, macht da irgendwas und geht wieder auf das weiße Feld zurück. Auch da ist die Gefahr, sich zu verlaufen und nicht mehr zu wissen, was habe ich gemacht, was sollte ich noch machen, was musste ich noch machen, ist sehr gering hier. Und weil das so ist, wird das auch, oft eingesetzt. Problem ist hier an dieser Stelle, auch da gibt es so eine Magic Number, diese Magic Number werden Sie oft sehen, hat aber auch mit den Menschen zu tun. Also nicht zu viele, also jetzt nicht 30 oder 40 solche Möglichkeiten anbieten. Das ist nicht in einem Blick zu erfassen, das ist schwer zu verstehen. Sich da eher vielleicht auf maximal 7 begrenzen. Okay. Das waren die Strukturen für die Fälle und jetzt Übertragungen aus dem Multimedia-Bereich, dass Sie mehrere Seiten anlegen müssen. Und benutzen Sie auch diese Art von Grafiken, um das zu transportieren. Wir sind immer noch in dem Kapitel, wir übertragen Methoden aus anderen Bereichen. Und dann noch ein Wort zum Storyboard. Storyboard ist etwas ungenau übersetzt mit Drehbuch, weil es eine visuelle Interpretation des Screenplays ist. Also Drehbuch klingt immer so, als wenn das etwas ist, was ich zu lesen habe. Nein, die Story haben Sie zu lesen. Ein Drehbuch, schauen Sie sich an. Das hat Bilder unterschiedlichster Art und auch gewisse Notationen. Und das können Sie eben auch ansetzen. Natürlich können Sie, egal welche Struktur Sie hier jetzt haben, gewissermaßen ein Storyboard daraus machen und grob jetzt die Kästchen eben auch visualisieren. Und da unterscheidet man eben drei Formen, das Conceptual Storyboard, also das eigentliche Konzeptentwurf, und wir gucken uns das im Detail an. Das Konzeptentwurf ist zumindest im Animationsbereich sehr roh, und sagen Sie mir nicht, ich kann nicht zeichnen, ich bin da nicht geschickt, ja? Zeichnen kann jeder, Sie müssen sich nur trauen, und müssen sich überlegen, was ist das Wichtige, was ich jetzt mit diesem Bild ausdrücken will. Zeichnen kann jeder. Also so viel ein Conceptual Storyboard, das muss nicht so ausgefeilt sein wie hier. Machen Sie ruhig solche Figürchen. Es ist wunderbar, Hauptsache, Sie können damit visuell Ihre Story erzählen. Und das Wichtige ist auch, dass Sie bei der Bedienung die Hauptsache zunächst erstmal zeigen. Ob Sie jetzt ein Präsentationsstoryboard machen, also ob Sie dann Ihre Skizzen selber aufbereiten oder aufbereiten lassen von einem Grafiker, das hängt von der Größe des Projektes ab, hängt von der Bedeutung der Kommunikationspartner ab. Wenn Sie es vielleicht einem Vorstand einer DAX-Unternehmens vorstellen, dann würden Sie vielleicht schon auch an dieser Stelle ein bisschen Aufwand machen, damit es gut aussieht und individuell aussieht, auf Sie bezogen aussieht und nicht gerade wie aus dem Zeichneratelier. Ja? Das kann man machen. Und das Produktionsstoryboard, das ist Ihre Spezifikation. Das ist das Leitdokument, was dann daraus entsteht, wenn die Ideen transportiert sind, wenn die Ideen reflektiert sind, ausgetauscht sind. Wie jetzt im Softwarebereich wird das genau gemacht? Das wäre ein echtes Spezifikationsdokument. An der Stelle können Sie dann auch die gesamte Planung einführen. Das heißt, wie viele Leute brauchen Sie und so weiter und so weiter. Welche Zeit brauchen Sie? All dieses kann man dann machen. Und nicht vorher. Bei realen Projekten ist es manchmal so, dass das Budget schon vorher gesetzt ist. Ja? Oder dass Ihre Ressourcen schon vorher gesetzt sind. Das ist immer schwierig, aber dann passiert eben etwas, was man Design to Cost macht. Also du hast nur so viel Geld, kannst du nur das kriegen. Okay? Ja, Produktionsstoryboard, das hätte man jetzt weglassen können. Aber Übergänge zwischen einzelne Seiten können Sie auch mit solchen Pfeilchen kennzeichnen. Nur das wollen wir jetzt nicht formalisieren, das nur als Hinweis. Sie können natürlich auch sagen, ob Sie von einem Bildschirm auf den nächsten Bildschirm hart rübergehen, würden wir einen harten Schnitt nennen, oder ob Sie eine Blende fahren. Alles das können Sie, also eine Blende heißt weich überblenden, den einen ausblenden, den nächsten einblenden. Das können Sie natürlich schon entscheiden und so notieren. Und so sehen dann wirklich aus der Animation Beispiele eines Storyboards aus. Also hier sehen Sie diese kleinen Pfeilchen, sehen Sie hier schon drin, was passieren soll. Das sind eigentlich Anweisungen für die Kamera, wie die Kamera bewegt werden soll und so weiter und so weiter. Und ganz genau durchgeplant, nicht irgendwie zufällig, und so sollte auch Ihre Spezifikation sein. Character Sheets sind jetzt etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Gerade für den durchaus kritischen Bereich der Icons. Also für manche Sachen sind die Icons in bestimmten Umgebungen, zum Beispiel für Microsoft-Systeme oder für Apple-Systeme, ja schon fest. Ja? Die sind einfach in den Guidelines für die entsprechenden Systeme schon fest vorgegeben. Aber dazu müssen Sie dann irgendwie systemkonform ja neue, entweder Akteure oder neue Handlungen dazu führen. Actors oder Aktionshandlungen, was man ausführen kann. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die ersten zusammenpassen, die vorgegebenen und die neuen. Und dass Sie für jeden Button, weil er ja irgendwas ausdrücken soll, entweder ein Objekt, ja, dass Sie beschreiben, was ist das Essentielle an diesem Objekt? Was ist wirklich sein Charakter? Denn nur dann kann ein Designer da etwas auch mit anfassen. Okay? Anfangen und etwas wirklich machen. Okay. Das war mal ein Ausflug in die Multimedia-Welt. Da kann man noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Ich glaube, das ist Ihnen klar. Das kann man alles noch im Detail diskutieren. Das Interessante und auch Spannende für mich war, dass sich das alles wunderbar ineinander fügt. Also, dass im Grunde genommen ein User-Interface zu entwickeln für eine neue Software ist ganz, ganz ähnlich zu der Aufgabe, eine Animation zu machen. Ja? Sie haben mit einem neuen Produkt, wollen Sie eine Story erzählen Und all diese Mechaniken, die da erfunden wurden, helfen, wenn sie sich daran halten, um ein gutes, interessantes, neues Interface zu entwickeln. Ja. Es hat keinen Sinn, dass ich kann jetzt nur mein Handy wegbringen, das bimmelt hier hin und wieder mal, aber gut. Und jetzt kommen wir zu etwas sehr Trockenem verglichen mit dem anderen. Ach, Sie können ja hier das Graue gar nicht sehen, das ist interessant, ich kann das Graue sehen, da steht grauer Text. Da sehen Sie auch, dass wir genau in der Mitte unserer Aktion sind. Also es ist interessant, dass das wirklich raus ist. Woran liegt das? Wissen Sie das? Also ich kann es hier sehen, Sie können es auch sehen. Schauen Sie mal. Ja? Ja, ja, da ist was. Das haben Sie mir jetzt nicht geglaubt. Ne? Da steht tatsächlich was. Warum ist das da nicht zu sehen? Ja, Kalibration von was? Ja, des Beamers. Und was ist anders bei den beiden?
Gamma-Korrektur.
Gamma, genau. Das Gamma ist anders. Das heißt, hier im oberen Bereich, er ist schon in die Sättigung gegangen. Das heißt, dieses ganz helle Grau wird bei ihm schon weiß dargestellt. Ja? Darum können Sie es nicht mehr lesen. Während da kann ich es noch lesen. Gamma war sehr gut. Also irgendwo haben Sie doch was gelernt. Prima. So, und hier jetzt, das war eben, was wir eben gesehen haben, waren ja alles informale Sachen. Ja? Also Sie können ja damit zwar wunderbar kommunizieren und so weiter, nur beim Software-Schreiben hilft Ihnen das nur indirekt. Jetzt kommen wir eben zu formaleren Sachen, die Sie dann eben schon einsetzen können, um direkt die Software zu erzeugen. Und das sind Grammatiken, Menüauswahlbäume und Transitionsdiagramme. Gut. Und bei Grammatiken, die kennen Sie, die muss ich Ihnen nur wirklich nicht mehr erklären. So sieht eine Beispielgrammatik aus, egal ob da jetzt ein Gleichheitszeichen oder zwei Doppelpunkte oder ein Doppelpunkt und ein Gleichheitszeichen ist. Es ist eine Ersetzungsstruktur. Und zwar werden alle Non-Terminale ersetzt durch weitere Zeilen. Und hier wird genau gesagt, was gemacht wird. Und was wird hier beschrieben? Es wird genau ein Telefonbucheintrag beschrieben und dann eben, der besteht immer aus Namen und Telefonnummer und das geht so weiter. Ja? Dann der Name besteht aus Nachname und Vornamen. Der Nachname ist einfach ein String, der Vorname ist auch, und das ist schon eine sehr formale Beschreibung, können Sie sich genau reindenken, bis hin zur Notation der Telefonnummer, denn Beispiele, das ist die amerikanische Notation und ein typischer Amerikaner glaubt auch, dass das überall auf der Welt so gemacht wird. So ist das halt. Ja. In den USA haben alle, also enden Telefonnummern immer mit 4 Zeichen und sind immer 7-stellig und vorne ist der Area Code, der dann hier auch so in Klammern geschrieben ist. Und die Grammatik, die ich Ihnen eben gezeigt habe, beschreibt genau diesen Eintrag, also jeweils einen Eintrag. Ein Eintrag entspricht genau der Grammatik. Das kennen Sie im Grunde genommen. So können Sie auch Einträge von irgendwelchen Textdateien, die Sie einlesen wollen, können Sie sie auch beschreiben und können dann auch mit Parser-Generatoren direkt das Parsing dieser Strukturen unterstützen. So können Sie auch, diese Parser-Generatoren können Sie auch nutzen, um User-Eingaben zu machen, wenn sich die erwarteten Eingaben genauso abbilden lassen. Sie können auch Tests machen auf der Grammatik, wenn Sie sie notiert haben, ob sie vollständig ist und dergleichen mehr. Interessant ist es, dass es dafür Erweiterungen gibt. Über die wollen wir jetzt mal nicht mehr im Detail sprechen, aber ich möchte Sie darauf hinweisen. Die einfache Grammatik ist eine Single-Part-Grammatik. Das heißt, Sie können damit beschreiben, welche Art von Eingaben Sie genau erwarten. Es kann aber sein, dass Sie ja auch mehrere Spieler haben, das heißt, Multipart-Grammatiken beschreiben wollen. Ist egal, ob Sie jetzt kooperative Systeme handhaben wollen oder ob Sie auch Ihrem Rechner als Multipart betreiben wollen. Es kann ja sein, dass Sie auch mal nicht immer vorentscheiden wollen in Ihrer Software definitiv genau, was passiert, sondern Algorithmen wählen, die da auch den Zufall mitspielen lassen. Alles das kann sein. Und das lässt sich eben auch beschreiben und insbesondere zur Spezifikation textbasierter Interaktionssequenzen nutzen. Also da die Erweiterung ist relativ einfach, dass nämlich die beiden Partys dann immer davor geschrieben werden. So etwas ist möglich. Da kann man dann auch beschreiben, was passieren soll, die Semantik oder sagen wir so, die Logik, die hier steckt, ist genau auch wieder eine Ersetzungslogik und der Unterschied zwischen Terminalen und Nicht-Terminalen. Und jedes Nicht-Terminal muss halt ersetzt werden durch eine Folge oder eine Zeile in der Grammatik. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Meine Empfehlung ist, zeichnen Sie immer ein solches Diagramm aus. Denken Sie an mein Beispiel, wie die Leute es bei der Lernbar gemacht hatten. Sie hatten versucht, das schon genau zu beschreiben, was passiert. Sie haben es aber nicht grafisch dargestellt. Hätten Sie es grafisch dargestellt, hätten Sie gemerkt, dass Sie mit einmal hier nochmal wieder einen Pfeil von ganz anderer Stelle haben. Dass es da nochmal reingeht. In dem Textdokument haben Sie es nicht gesehen. Ja? Das heißt, so Zustandsübergangsdiagramme sind ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, also auf jeden Fall haben Sie das schon in Ihrem Studium gesehen. Und im Zweifelsfall orientieren Sie sich an dem UML-State-Diagramm. Das ist hier dann auch, wäre dann auch genormt und können Sie gegebenenfalls auch im Entwurf direkt weiter benutzen. Kommt auf Ihr Entwurfssystem an. Gut. Wenn Sie einen Dialog beschreiben, zeichnen Sie immer ein Transitionsdiagramm dazu. Sie vergessen sonst irgendwas. Hundertprozentig garantiert. Und wenn Sie erst programmieren und dann später merken, da muss ich noch was zu flicken, da muss ich noch was zu flicken, ist Zeit vertan. So. Es gibt dafür auch Spezifikationsmethoden und leider ist diese Software nicht mehr da. Ich habe sie zumindest heute Morgen nicht gefunden und ich habe auch keinen Ersatz gefunden, so leicht. Das Paper, das dazu gehört, das ist noch da. Also das finden Sie, gehen Sie über Interaction Object Graph Demonstrator. Dann finden Sie das Paper, in dem Karl das beschrieben hat, dieses Stückchen Software. Die Software war letztes Jahr noch da, aber jetzt ist sie irgendwie vom Netz verschwunden. Das ist irgendeine Seite in Schweden. Ich kann es leider nicht sagen, aber es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, auch Transitionsdiagramme zu zeichnen und dann eben auch testen zu lassen. Was eben auch sehr, sehr häufig ist, das will ich Ihnen... Wo ist denn das geblieben? Weiß ich nicht. Was sehr, sehr häufig ist, ist, dass Sie auch diese Testdiagramme benutzen können, um die Übergangswahrscheinlichkeiten schon mal festzulegen. Also zu sagen, der mit, was weiß ich, mit einer Häufigkeit von 30% wählt der User das. Und warum ist das für Sie wichtig, diese Häufigkeiten?
Wir hatten, glaube ich, das bei der Modellierung als Zufallsserver mal gehabt.
Nee.
Für die Benutzer.
Wichtig, wenn Sie Verzweigungsmöglichkeiten haben, also hier sind ja die Aktionen angegeben, unter der Sie übergehen, wenn Sie die Häufigkeiten da angeben, dann können Sie sagen, wie groß zum Beispiel sollte dieser Button sein. Weil Sie müssen ja hin positionieren. Und wenn irgendein Button zu 80% benutzt wird, damit Sie eine schnelle Lokalisation und ein schnelles Arbeiten damit haben, sollte es auch entsprechend groß sein. Wird ein bestimmter Button nur zu 1% benutzt, Ja, dann kann der eben auch kleiner sein. Oder im Menü nochmal, also erst durch zweimalige Bedienung, durch zweimal klicken erreichbar sein und so weiter. Ja?
Vielleicht sehr unwichtig, aber bei diesem Diagramm sollte nicht Quit auch mit zwei Kringeln sein, also dass es ein Endzustand ist, dann kommt man nie auf den Zustand raus, weil es eben kein Endzustand ist.
Doch, der Quit-Zustand, der meint, den meinen Sie, ne?
Ja.
Ja, sollte raus. Danke, würde ich auch sagen. Okay, also da muss ich mal gucken, ob ich für Transitionsdiagramme, weil ich persönlich halte sie für sehr, sehr wichtig, nochmal ein Tool finde, das Sie auch benutzen können. Ja.
Aber es ist ein Standard-UML-Diagramm, oder?
Bei dem nicht. Ja. Ja. Bei dem war es das nicht.
Ja.
UML-Diagramme, wenn die unterstützt werden im Entwurfswerkzeug, dass man sie simulieren kann, auf Vollständigkeit testen kann und so weiter, ist das gut. Ja? Aber nicht jedes Werkzeug erlaubt das. Ja? Okay. So. Damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Teil. Das sind dann die eigentlichen Interface-Bilder. Und User-Interface-Bilder, da haben Sie bestimmt schon einiges gesehen und auch erfahren, dass es da eine ganze Menge gibt. Und da werden wir uns auch noch einiges anschauen. Und wir machen heute lediglich die Übersicht dazu. Und was ist der große Vorteil einer solchen Entwurfsumgebung, so ein User Interface Builder, ist, dass tatsächlich die Entwicklung der Anwendung und die Entwicklung des User Interfaces gewissermaßen entkoppelt wird. Also nicht unbedingt bei den Personen, aber zumindest Sie wissen dann, auch wenn Sie es alleine entwickeln, genau was Sie machen. Und meistens führt das zum besseren Software-Design. Es ermöglicht parallele Entwicklungen. Der eine kann dies machen, die andere kann das machen. Es ermöglicht Multiplattform-Support, also dass Sie, für eine andere Plattform hier ein anderes Interface benutzen und aber die Programmlogik voll behalten. Ermöglicht auch, die Rollen weiter zu verfeinern, also zum Beispiel einen User-Interface-Architekten speziell beteiligt zu haben, der in seiner Entwurfswelt arbeitet. Und es kann auch dazu genutzt werden, um bestimmte Standards zu erzwingen. Ja? Standards für eine Systemumgebung, und das macht durchaus Sinn. Und was auch immer, was ist enthalten, also sind Designprozeduren enthalten, Diskussionen von Design, dass man darüber sprechen kann, und auch das Projektmanagement wird meistens mit erledigt in diesem Bereich. Die meisten Tools, Interface-Bilder, erlauben auch ein Rapid-Prototyping, das heißt, wir sind aber nicht mehr in den ersten Entwurfsphasen, also möglichst nicht damit beginnen, weil sie sperren sich gleich in einen Käfig ein, ja. Weil die können nicht universell sein. Aber dann, wenn Sie die Softwareentwicklung machen, dann können Sie mit solchen Sachen auch ein Rapid-Prototyping machen. Das heißt, da beginnen dann mehrere Interaktionszyklen. Ja? Und immer daran denken, dass Sie Endanwender, gegebenenfalls Ihre Projektmanager beteiligen. Und es erlaubt natürlich auch, weil die meisten Tools das dann im Sinne des Software-Engineerings weiter unterstützen, den Support. Das heißt, das erhöht Ihre Produktivität auch im Support. Sie können bestimmte Constraints setzen und Konsistenzen erzwingen, Entwicklungen im Team durchführen und insgesamt die Pflege vereinfachen. Und von diesen Interface-Bildern gibt es jetzt sehr, sehr, sehr viele verschiedene, je nachdem, in welche Richtung Sie gehen. Und auch unterschiedlichen Blickwinkeln auch. Mockup-Tools sind also grundsätzlich, erzeugen Mockups, also nicht voll funktionsfähige Software, die aber zeigt für den Dialog mit Endanwendern, wie etwas funktioniert. Okay? Wir werden uns gleich gucken, was man dazu nutzen kann. Die meisten Windows-Systeme, also sowohl bei Apple als auch bei Microsoft, bieten so etwas auch an. Dann gibt es spezielle Application Frameworks, dann gibt es Entwicklungswerkzeuge auch mit visueller Programmierung und Anwendungen mit anpassbaren GUIs. Das heißt, wo der User jetzt sein Interface noch anpassen kann. Mockup Tools. Worum geht es? Die erste Stufe des Interface-Entwicklung, die zu unterstützen. Und neben Stift und Papier, was ich immer wieder empfehle, zeichnen Sie sich Ihre Sachen auf, sind natürlich Textverarbeitungssysteme, wenn Sie es machen wollen, also Dialoge beschreiben wollen, Grafik- und Bildbearbeitungssoftware, was weiß ich, Photoshop. Ich kenne Designer, die sind so gut mit Photoshop, die machen alles mit Photoshop. Also, okay. Es gibt auch andere, die machen das eher lieber mit PowerPoint oder so etwas. Einfach nicht voll funktionierende Systeme, Mockups zu bauen. Aufpassen, den letzten Kick, die letzten 10% der Funktionen, die Sie gerne implementiert haben wollen, kosten 90% der Zeit. Also da spendieren Sie dann ruhig mal an manchen Stellen ein Wort, wo die Software, meinetwegen PowerPoint, nicht so hundertprozentig mitspielt. Das Gleiche gilt für Photoshop oder für etwas. Oder eben Multimedia-Autorensysteme. Auch das benutzen immer wieder Leute gerne, zum Beispiel Flash, um einfach die Idee erstmal zu transportieren. Und das ist deshalb gut, weil Sie nie in die Verführung kommen, das, was Sie da entwickelt haben, nachher 1:1 in Ihre Software einzubauen. Ja? Sie nehmen keinen Code mit. Und das ist gut, weil Sie sind gezwungen, nachher in einem neuen Zustand, in einer neuen Entwicklungsphase, den Code sauber und neu zu schreiben. Glauben vielleicht, dass Sie dadurch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ich glaube, im Endeffekt brauchen Sie weniger Zeit. Und hier mal Macromedia Flash. Das ist auch deshalb, Macromedia sollte da jetzt, glaube ich, nicht mehr stehen, aber steht da noch. Flash. Deshalb gut, weil es eben auch sehr, sehr viele Designer gibt, die damit umgehen können. Und es ist ja so ein Zwischending zwischen einem programmierbaren Ding mit ActionScript einem Zeichentool. Und man hier oben aber normalerweise die mehr oder weniger lineare Abfolge hat, die eben Designer auch beherrschen. Das ist einfach der große Vorteil dieses Tools, dass sowohl Grafikdesigner, HCI-Designer als auch Informatiker damit umgehen können. Auch wenn Informatiker typischer oder Informatikerinnen auch ActionScript als nicht sehr angenehme Programmiersprache empfinden. Ich sage, ist gut, weil dann stehen Sie nicht in der Versuchung, das nachher in C++ oder Java direkt zu übernehmen. Allenfalls grob die Strukturen. Okay. Das zweite große Gruppe, wir wollten das ja gerade durchgehen, sind die Windowing-Systeme. Die bieten sehr, sehr viel an. Also typische Komponenten sind Container, Panels, Buttons, Menüs, Eingabefelder, wo man alles irgendwie grafisch sein Interface zusammenbacken kann. Und dann auch ganz typisch schon die Rohstruktur seiner Software damit erzeugt hat. Also die grobe Struktur ohne die Ausführung, was passiert genau bei diesem Button, kann man auf diese Art und Weise machen. Also ob man da Java Swing benutzt, X-Windows oder Motif, TK-Inter, da gibt es eine ganze Menge, je nachdem, welches System Sie programmieren wollen. Das Problem ist, dass die meisten dieser Anwendungen eben gewisse Automatismen haben und manche Automatismen können Sie nicht ausschalten. Ja? Also zum Beispiel mit Java Swing ein festes Window-Layout hinzubekommen, ist echt mühsam, also richtig, richtig schwer. Weil die Philosophie, die dahinter steckt, ist, das muss auf jeder Bildschirmgröße laufen und das System passt das irgendwie an. Aber dieses irgendwie macht Sie als Entwickler gegebenenfalls total fertig. Also dieses irgendwie ist sowas von hässlich. Wenn Sie das genau wüssten, wie das Ding funktioniert, könnten Sie entsprechend das programmieren. Weil Sie es meistens nicht wissen, ich weiß es auch nicht, quälen Sie sich dann, Weil mit einmal was passiert, also Layout-Änderungen, die Sie nicht haben wollen. Ja? Die haben Sie auch nicht entwickelt, die macht das System einfach so von sich aus. Weil es ganz einfach bestimmte Philosophien verfolgt, ja, und genau die müssen Sie sich anschauen, und das ist die Philosophie des automatischen Layouts. Das System macht das schon richtig. Ob das dann so ist, steht auf einem ganz anderen Beispiel. Problem hiermit ist, dass Sie schon relativ tief im Programmieren stecken. Ja? Also da können Sie nicht mehr gerade mit einem Designer drüber sprechen. Wie verändere ich das dann? Welche Möglichkeiten habe ich das? Er sieht überhaupt nicht mehr, der Designer, welche Möglichkeiten er noch hat, sofern man bei diesem Design bleibt. Sondern das ist dann wirklich etwas für Informatikerinnen und Informatiker, und so ist es auch gedacht. Ja? Aber es ist sehr, sehr mächtig. Zum Beispiel hier ist die Umsetzung für diesen Telefonbucheintrag, den wir uns eben in der Grammatik gesprochen haben. Das geht eigentlich relativ zügig und ist für Informatiker dann durchaus lesbar, und so werden die Systeme auch entwickelt. So, und jetzt noch die Application Frameworks. Auch die sind in der Regel objektorientiert. Gut, Objektorientierung ist nichts mehr Besonderes heute, ist State of the Art. Zum Teil gibt es auch spezielle Sprachen, die Sie in diesem Bereich nutzen wollen. Ich erinnere zum Beispiel an Tickle TK. Die Sprache dazu ist Tickle. Und die müssen Sie erst lernen. Aber ich hoffe, als Informatikerin oder Informatiker haben Sie es gelernt, sich in neue Sprachen einzuarbeiten. Und mehr als eine Woche darf das auf keinen Fall dauern. Dazu gehört dann natürlich eine ganze Menge. Dazu gehört auch JavaScript, mit dem Sie schon viel machen können, aber eben auch unter Umständen Microsoft Foundation Classes oder andere Sachen, was auch immer. Und auch die sind dann recht mächtig, und die meisten haben eben, also hier für Tickle TK jetzt mal ein berühmtes Beispiel. Also es ist nicht so, dass ich das wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich habe mich nur mal ein bisschen mit gequält im Zusammenhang mit Python, was man da für Programmieranfänger mal Grafisches machen könnte. Es gibt aber einige Tickle-Freunde, also es ist schon ein interessantes Tool noch, und ein typischer Application-Framework, ist also nicht gebunden auf irgendein System, auf Microsoft, Apple oder sonst wen, sondern eigentlich läuft es überall. Ja. Und da sehen Sie auch schön abgegrenzt das User Interface TK, was Sie allerdings erlernen müssen an dieser Stelle. So, und dann gibt es noch aus verschiedenen Kontexten raus, also das Beispiel ist Microsoft Visual Studio oder Bollant Builder oder NetBeans von Sun, diese visuellen Erzeugungen, die Ihnen dann auch Code direkt erzeugen. Das heißt, Sie klicken irgendwelche Sachen und klicken sich Ihr Interface zusammen. Ja. Das ist gut und das ist richtig, das ist State of the Art. Aber bitte tun Sie sich einen Gefallen, benutzen Sie das nicht in den ersten Entwurfsschritten. Ja. Weil Sie behindern sich extrem damit und denken gar nicht weit genug. Sie beschäftigen sich mit diesem Zeug. Und last not least, auch das ist wichtig und auch das finden Sie in der realen Welt. Zum Beispiel nehmen Sie Oracle, das Datenbanksystem, dann kommen da Interface-Bilder mit, gerade um Forms und Anfragen zu beschreiben. Die sind sehr, sehr speziell. Sie müssen sie benutzen oder sollten sie benutzen, weil sie eben direkt dann die Datenbankabfragen eben auch erzeugen mit diesem Form-Wizard. Allerdings ist es etwas, was Sie extra lernen müssen. Sollte nicht zu kompliziert sein, ist aber zusätzlicher Aufwand. Und da gibt es andere Beispiele auch. AVS ist ein Visualisierungssystem. Da erzeugen Sie im Grunde genommen einen Datenflussgraph mithilfe eines Baukastens. Und so wird dann werden Ihre Daten verarbeitet und eben visualisiert. Ja. Gut. Das sind jetzt noch mal ganz kurz Zusammenfassungen. Sie können das einteilen in verschiedene Software-Layers, reichen von Application bis Windowing-System. Sie können es im Tool-Bereich unterscheiden. Also bei den Application-Layers gibt es die Model-Based und die Buildings-Tools. Hier sind jeweils Beispiele angegeben. Bei den Application gibt es dann nur eins hier, Conceptual Building Tools, da Interface Builder und Resource Editors bei Windowing Systemen. Okay. Was ist das richtige Werkzeug? Was würde ich Ihnen empfehlen? Das Richtige ist immer, das beste Tool ist das, das Sie gut kennen, was Sie nicht neu lernen müssen. Und die Betonung liegt auf gut kennen. Nicht mal gesehen haben, dass es sowas gibt, sondern gut kennen. Sie sollten es beherrschen. Ansonsten können Sie diese Kriterien vielleicht heranziehen oder können mal kurz darüber nachdenken, was das bedeutet. Wie sieht die Schnittstelle zur Anwendung aus? Ist es Oracle? Werden Sie auf Oracle Forms fliegen? Das ist klar. Das Schlimme sehe ich nur die Menschen an, die das als die einzige Möglichkeit auf dieser Welt betrachten. Ja. Also gibt es dann, solche Leute werden Sie auch kennen oder gegebenenfalls kennenlernen. Für mich ist auch immer ganz wichtig die Einarbeitungszeit, das heißt, wie kompliziert ist das, wie lange brauchen Sie als Entwickler, sich reinzuarbeiten, wie stark unterstützt es die Entwicklung, das heißt, wie schnell werden Sie nachher damit sein, gibt es eine verlangte oder empfohlene Methodik oder ist es frei, ja? Das heißt, können Sie all das, was wir besprochen haben, als Vorarbeiten geeignet nutzen oder müssen Sie jetzt genau nach dieser Methode arbeiten? Auch da gibt es die Kommunikation und Offenheit, um mit anderen Subsystemen zusammenzuarbeiten. Es kann sein, dass Sie, was weiß ich, in irgendeiner Anwendung viele aufwendige Visualisierungen machen wollen, wo Sie mit anderen Software-Tools zusammenarbeiten. Das kann sein, dass das gut funktioniert, kann aber auch sein, dass es sehr, sehr schwierig ist, kommt drauf an. Und last not least die Erweiterbarkeit. Wenn Sie mit den vorgegebenen Sachen nicht auskommen, gibt es dann gute Möglichkeiten, bequeme Möglichkeiten, das zu machen. Und denken Sie auch in der direkten Phase, müssen Sie noch mit dem Nutzer kommunizieren und das Tool sollte das unterstützen. Also entweder mit einem Rapid-Prototype, wo Sie schon mal was zeigen können, um die kritischen Fragen gegebenenfalls noch abzudecken. Hier ist das nochmal ausgeführt, dass es da sehr unterschiedliche Kriterien gibt und das sollten Sie sich durchaus mal anschauen. Das sind keine absoluten Wertungen, die hier drin stehen, aber so typisch etwas, was passiert. So, und das ist eigentlich das, was ich Ihnen heute erzählen wollte und ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen früher fertig zu werden. Der Grund ist der, dass ich um 14 Uhr einen weiteren Termin habe und ich da hinsetzen müsste und ich weiß nicht, von Ihnen ist wahrscheinlich niemand dabei, aber heute ist die Jury-Sitzung für den E-Learning-Fonds also, und auch für die CELF, für die studentischen Projekte und da ist es eigentlich schon wichtig, dass ich da ein bisschen ausgeruht hinkomme, damit im Ganzen die Entscheidung auch erstens richtig und zweitens fair fällt. Trotzdem, die Zeit für ein paar Fragen ist auf jeden Fall da. Ich habe sie erschlagen. Ne? So. Sind viele Möglichkeiten, die Sie haben? Ich würde sagen, schauen Sie sich das in Ruhe mal an. Die Folien kommen natürlich aufs Netz, wenn die noch nicht auf dem Netz sind. Und wie Sie gesagt, für die Transitionsdiagramme suche ich nochmal ein geeignetes Werkzeug. Sie können aber auch mal sich umschauen, ob Sie uns da was empfehlen würden. Nächste Woche sind dann Testwerkzeuge vor allen Dingen in unserem kritischen Blick. Das heißt, gibt es Werkzeug, gibt es Software, die Ihnen helfen kann, einen Entwurf zu testen oder auch eine Implementierung zu testen, ja, und Ihnen Hinweise für Verbesserungen zu geben, ohne gleich Kontakt mit einem Usability-Labor aufzunehmen und das zu versuchen. Okay. Ja, dann sage ich Ihnen vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch.